Herzlich willkommen zu unserer Predigt heute, die wir wieder aus Gottes Wort uns anschauen möchten, was Gott für uns vorbereitet hat. Es ist immer wieder spannend zu sehen, was Gott in seinem Wort verborgen hat und was wir, wenn wir es anschauen, da graben dürfen und erstaunliche Entdeckungen machen dürfen. Doch bevor wir starten, darf ich euch einladen, dass wir gemeinsam mit einem Gebet beginnen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du ein liebevoller Vater bist, dass du als unser Schöpfer, unser Erhalter, dass du uns in dem großen Erlösungsplan nicht allein gelassen hast, dass du uns Menschen erlöst hast durch das Blut deines teuren Sohnes Jesus Christus. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen, dass du in deinem Wort zu uns sprichst, dass du uns deine Liebe daran zeigst, deine Verheißungen uns gibst, auf die wir uns verlassen dürfen. Und wir bitten dich, wenn wir jetzt dein Wort zusammen anschauen und studieren, dass du mit deinem Heiligen Geist bei uns bist, dass wir dein Wort verstehen, dass es unseren Glauben stärkt und dass wir dich besser kennen und lieben lernen. In Jesu Namen. Amen. Krisenzeiten sind immer schwierige Zeiten. Und wir haben momentan Krisen auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Wir haben natürlich die Gesundheitskrise, die Corona-Krise. Wir haben aber auch Krisen auf der Ebene der Finanzen, der Wirtschaft. Weltweit gesehen ist das die Überschuldung der Staaten, hat durch die Corona-Pandemie immer noch zugenommen. Wir haben Krisen im Klima, Krisen im Hunger in der Welt. Es gibt überall auf der Welt Krisen. Aber auch im persönlichen Bereich haben wir Krisen, wo Menschen an die Grenzen dessen kommen, was sie aushalten können. Ob das Arbeitslosigkeit ist, ob das Krankheit ist, ob das irgendwelche Verluste sind, ob das ein Verlust des Sinn des Lebens ist oder auch andere Krisen. Und gerade auch die Weltkrisen werden auch immer wieder Einfluss nehmen auf das Verhalten der persönlichen Menschen und dass manchmal auch dadurch Krisen ausgelöst werden, die im eigenen Bereich sichtbar werden. Und die Frage ist, wie kann der aufgeklärte Mensch seine Probleme lösen? Wo bekommt er Hilfe? Es ist schon interessant, wenn Faschingszeit ist, dann versuchen die Narren mit ihren bunten Treiben die Straßen zu füllen mit Lärm und viel Geschrei und sie versuchen die ganze Welt aus den Angeln zu heben. Warum macht man so etwas? Ursprünglich wollte man mit dem Lärm und dem Geschrei die bösen Geister vertreiben, die als Ursache und Urheber vieler Sorgen und Nöte angesehen wurden. Doch der aufgeklärte Mensch, der heute mit der Maske und lauten Geschrei durch die Straßen läuft, denkt sicherlich nicht an Dämonen und Vertreibung von irgendwelchen bösen Mächten. Die Frage ist, wie löst er seine Probleme? Wo bekommt der Mensch von heute Hilfe? Nun, wer Schmerzen hat, läuft zum Arzt oder schluckt Tabletten. Wenn die Waschmaschine nicht mehr läuft, holt man den Kundendienst. Und bei finanziellen Engpässen stellt die Bank einen preiswerten Kredit vor. Unsere Hilfe kommt von der Technik, sagt der moderne Mensch. Wofür einen Gott? Wir kommen schon alleine zurecht. Und selbst die Menschen, die der Technik nicht mehr trauen, weil man sieht, dass die Technik auch viele Probleme, sogar mehr Probleme geschaffen hat, als sie im Endeffekt löst, selbst der Mensch, der der Technik nicht vertraut, vertraut dann doch irgendwie seiner eigenen Intuition, seinem eigenen Wissen, sich selbst. Die Frage ist nur, wie lange wirkt die Tablette? Und der Fernsehfilm, der mein Herz weh verdrängen soll, ist auch bald zu Ende. Und dann? Wer hat die Kraft, eine wunde Seele zu heilen? Wer kann die bitteren Worte von gestern, die mir noch in den Ohren klingen, aus meiner Erinnerung reißen? Wer kann die Schuld, die Schwere, die Geheime, mir von den Schultern nehmen? Die Götter unserer Zeit können das nicht. Wir lesen einmal einen Psalm, den David geschrieben hat, Psalm 121, der uns hier eine Antwort gibt. Psalm 121. Es heißt hier, ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Sieh, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Diesen Psalm schrieb David, als sein bester Helfer Samuel gestorben war. Saul verfolgte ihn, um ihn zu töten. Und in dieser Situation, als er Berge von Schwierigkeiten um sich sah, dichtete er den 121. Psalm. Und hier bringt er die ruhige und feste Zuversicht zum Ausdruck, dass Gott ihn durch alle Nöte hindurchbringen wird. Später wurde der Psalm zu einem Wallfahrtslied. Denn auch die Wanderer damals in Land Kanaan hatten mit Problemen und Gefahren zu kämpfen auf ihrem Weg nach Jerusalem. Alle männlichen Israeliten mussten zur Zeit der Könige dreimal im Jahr nach Jerusalem pilgern, zu einem besonderen Fest, zu einem der Jahresfeste. Und auf ihrer langen Reise haben sie diesen Psalm gesungen. Leider haben wir die Melodie nicht mehr. Wäre auch mal interessant, die Melodie noch zu haben, wie sie gesungen haben damals. Aber ich denke, der Text ist für uns auch schon sehr aufschlussreich. Schauen wir uns einmal einen Pilger an, der von zu Hause aufbricht. Er sagt in Vers 1, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und er muss auf seinem Weg verschiedene Höhen und Tiefen und Berge und Hügel überwinden. Und diese Berge und Hügel bergen viele Gefahren in sich. Abschüssige Wege, Spalten, Schluchten, wilde Tiere, Räuber. Außerdem opferten die Heiden auf den Höhen ihren Göttern. Und als er so die Heiden vor sich sieht und oder vielleicht auch weiß, dass die Heiden dort auf den Höhen ihren Göttern opfern, fragt er, woher kommt mir Hilfe? Uns werden heute auch viele moderne Götter aufgedrängt, denen wir opfern sollen. Von der Werbung bis zur neuen Weltordnung und bis zu irgendwelchen Vorschriftsmaßnahmen der Regierungen wird uns Hilfe angeboten. Doch wo finden wir wirkliche Hilfe? Oft türmen sich unsere Sorgen und Probleme wie Berge vor uns auf. Vielleicht hast du das Gefühl des Alleinseins, der Einsamkeit, des Unverstandenseins. Vielleicht hast du Angst vor einem Unfall, vor Corona, vor der Atomkraft, vor einer Klausur oder einfach nur Angst vor der Zukunft. Wie verhält sich unser Pilger in so einer Situation? Er sieht die Gefahren, aber er ist sich felsenfest sicher. Vers 2, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr behütet dich. Und er ist sich deshalb so sicher, weil er weiß, erstens, Gott hat mich gestern behütet. Zweitens, er hilft mir heute. Und drittens, auch morgen wird er an meiner Seite stehen. Und diese drei Punkte wollen wir uns erst einmal genauer anschauen. Der Herr behütet dich gestern, heute und morgen. Zum ersten Punkt. Der Pilger weiß, Gott ist der Schöpfer. Er hat Himmel und Erde gemacht. Und er ist der allmächtige Gott. Er kann alles. Er weiß alles. Und weil er alles geschaffen hat, ist ihm auch alles untertan. Ihm stehen alle Möglichkeiten offen. Gott kommt niemals an das Ende seiner Möglichkeiten. Natürlich ist es so, dass Gott alles kann und alles weiß. Er ist allmächtig und allwissend, aber er hat sich ja selbst beschränkt. Und Gott hat sich deshalb beschränkt, weil er die Freiheit des Menschen akzeptiert. Deswegen hält sich Gott manchmal zurück. Er wirkt zwar an dem Menschen, versucht ihn zu beeinflussen, aber nicht immer geschieht Gottes Wille. Weil die Menschen selbst entscheiden können. Und doch hat Gott Möglichkeiten, im Leben seiner Kinder einzugreifen, von denen wir nichts ahnen. Und das, sagt sich der Pilger, hat Gott schon unzählige Male in der Vergangenheit gezeigt. Er ist der Hüter Israels, wie es in Vers 4 heißt, der sein Volk von jeher bewahrt, behütet und geführt hat. Er hat die Israeliten mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Und ich denke, Gott hat extra das Volk in Situationen gebracht, wo sie an das Ende ihrer Möglichkeit kamen. Als sie dort noch mehr unterdrückt wurden vom Pharao, als sie am Schilfmeer waren und die Ägypter hinter ihnen. Und umso mehr ist Gottes Eingreifen sichtbar geworden. Und Gott haben sie die Ehre gegeben. Als sie nicht mehr weiter wussten, am Schilfmeer, vor ihnen das Meer, rechts und links die Berge und hinter ihnen die Ägypter, da hat Gott sie mit großen Zeichen und Wundern befreit. Und diese Befreiung Gottes haben sie über Jahrhunderte, über Generationen hinweg immer wieder sich ins Leben gerufen, in Erinnerung gerufen, weil sie wussten, wenn wir das behalten, dann wird auch unser Vertrauen zu Gott stark bleiben. Dass wir wissen, wenn Gott damals geholfen hat, wird er heute auch helfen. Aber der Pilger sieht nicht nur Gottes Handeln an seinem Volk, er hat auch Gottes Hilfe und seinen Beistand selber erlebt. Er hat Erfahrungen mit Gott gemacht. Deshalb kann er so gewiss sagen, meine Hilfe kommt vom Herrn. Und es ist gut, wenn wir Erfahrungen machen. Denn die Erfahrungen, die wir mit Gott machen, in der Vergangenheit gemacht haben, die stärken unser Vertrauen zu Gott. Und das Vertrauen zu Gott hat eigentlich drei Stufen, drei Ebenen. Die erste Stufe ist, dass ich Gott vertraue durch meine Erfahrungen. Erfahrungen mit Gott zu machen ist wichtig. Wie mache ich Erfahrungen mit Gott? Indem ich, wenn ich in Schwierigkeiten bin, in Nöten bin oder wenn ich mit Menschen in Kontakt bin und sehe, wie sie in Nöten sind, wenn ich für sie bete oder für mich bete, wenn ich Gebetsanliegen habe und wenn ich dann erlebe, wie Gott hört, dass Gott Gebete erhört. Und das stärkt meinen Glauben. Deswegen ist es auch gut, wenn wir in der Gemeinde diesen Teil lebendige Gemeinde haben, hat man früher Erfahrungsstunde genannt. Wenn wir Erfahrungen erzählen, wie Gott in mein Leben eingegriffen hat. Das heißt, die erste Stufe ist, ich vertraue Gott durch meine Erfahrung. Die zweite Stufe ist, ich vertraue Gott auch ohne Erfahrung. Das heißt, auch wenn ich nichts spüre, auch wenn ich Gott nicht fühle, und wenn Gott mir etwas sagt, vertraue ich ihm trotzdem, weil ich weiß, er ist da. Und er führt mich. Als die Jünger auf dem See waren und der Sturm war da, da haben sie sich gefürchtet. Sie glaubten, sie würden untergehen. Aber Jesus war ganz ruhig. Auch als er aufwachte, er hat keine Angst gehabt. Warum nicht? Weil er Gott vertraute. Auch wenn er Gottes Wirken und Gottes Gegenwart in dem Moment nicht spürte und nicht sah, weil die Wellen so hoch waren und der Sturm da war, hat er Gott doch Gott vertraut. Weil er wusste, Gott hat die Kontrolle. Und deshalb war er so zuversichtlich. Und hinterher, als der Sturm gelegt war, sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum habt ihr Angst gehabt? Das heißt, die zweite Stufe ist, dass wir Gott vertrauen, auch ohne Erfahrung. Auch wenn ich bete und ich habe den Eindruck, Gott erhört nicht. Gott erhört die Gebete immer, aber nicht immer zu dem Zeitpunkt, den wir für richtig halten. Und auch nicht immer auf die Art und Weise, die wir für richtig halten und auch nicht immer das, was wir uns wünschen. Gott liebt uns zu sehr, als dass er uns alle unsere Wünsche erfüllen würde. Aber er gibt uns immer das, was für uns am besten ist. Also die erste Stufe ist, ich vertraue Gott durch meine Erfahrungen. Die zweite Stufe ist, ich vertraue Gott auch ohne Erfahrungen. Und die dritte Stufe ist, ich vertraue Gott auch gegen meine Erfahrung. Das heißt, es kann Situationen geben, wo ich Gott mir etwas zeigt und wo Gott mir etwas offenbart, was mit meinem bisherigen Denken und Verständnis nicht übereinstimmt. Und trotzdem soll ich Gott vertrauen und Gott folgen. Ich denke an Abraham. Als Gott Abraham aus Ur in Chaldäa herausgerufen hat, hat er Gott erstmal ohne große Erfahrung vertraut.
Wir wissen nicht, wie sein Leben vorher mit Gott aussah, aber es wird nichts Großes berichtet. Gott hat ihm gesagt, geh heraus in ein Land, was ich dir zeigen werde. Und er sah das Land noch nicht, er wusste nicht wohin, aber Gott vertraut. Er ging, auch wenn er noch nicht es gesehen hat. Aber dann kam der Ruf, dass Abraham seinen Sohn opfern sollte. Und dieser Aufruf Gottes, seinen Sohn zu opfern, war gegen jede Erfahrung. Erstens wusste Abraham, dass es das Gebot gab, du sollst nicht töten. Zweitens wusste Abraham, dass Gott keine Menschenopfer wollte. Drittens wusste Abraham, dass Isaak, den er opfern sollte, sein geliebter Sohn war, der dem Gott gesagt hatte, der die Messias-Linie weiterführen sollte, der Vorfahre des Messias sein sollte. Und wieso sollte er den jetzt töten? Der würde ja die Messias-Linie unterbrochen werden. Aber Abraham vertraute Gott, auch gegen seine Erfahrung, weil er wusste, was Gott sagt, ist immer gut und ist immer richtig. Und er nahm Isaak und war bereit, ihn zu opfern. Und im Hebräer lesen wir, dass er glaubte, Gott würde ihn wieder zum Leben erwecken. Aber Gott hat eingegriffen und Gott hat den Tod verhindert. Das heißt, erstmal wird unser Glaube gestärkt, wenn wir Erfahrungen mit Gott machen, wenn wir erleben, wie Gott mir hilft. Zweitens, mein Glaube wird auch stark sein, wenn ich mal nichts von Gott höre und nichts spüre, dass ich Gott auch vertraue, auch wenn ich, ja, wenn alles Sichtbare weg ist. Und das Dritte ist, dass ich Gott vertraue, auch wenn das, was Gott mir zeigt und sagt, gegen das steht, was ich eigentlich bis jetzt gedacht habe. Das Vertrauen zu Gott ist so stark. Und Jesus hat zum Vater uneingeschränktes Vertrauen gehabt. Bis hin zu Gethsemane, als er menschlich zurückschreckte vor dem Opfer, aber er sagte, dein Wille geschehe. Und so ist auch der Pilger. Er weiß, Gott ist da. Er hat Gott erlebt in seinem Leben. Und deshalb weiß er, meine Hilfe kommt vom Herrn. Deswegen, wenn es durch dunkle Täler geht, Gott steht seinen Kindern bei, jedem Einzelnen. Auch im Ofen des Elends. Er steigt mit ihnen hinab in den Glutofen Nebukadnezars. Er hat nicht verhindert, dass die drei Freunde in den Ofen hineinkamen. Aber er war bei ihnen im Ofen. Er sendet seinen Engel zu seinem Diener in die Löwengrube. Deshalb können wir uns so fest, auch heute noch, an Gott klammern. Denn wir wissen, Gott hat sein Volk durch alle Mühsale hindurch getragen. Und weil wir Gott schon selbst erlebt haben und erfahren haben, wissen wir, er lässt uns nicht im Stich. Ellen White sagt, wir haben nichts zu befürchten, es sei denn, wir vergessen, wie der Herr uns in der Vergangenheit geführt hat. Es ist gut, sich an die Vergangenheit zu erinnern. Es ist gut, sich an die Erfahrungen zu erinnern, die wir mit Gott gemacht haben. Wir Menschen sind so vergesslich. Deswegen ist es auch gut, wenn wir uns die Erfahrungen aufschreiben. Wenn wir uns ein Gedenkbuch anschaffen, wo wir hineinschreiben, welche Gebetsanliegen wir hatten, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Das stärkt unseren Glauben, unser Vertrauen. Das war das Erste. Gott behütet dich gestern. Der zweite Punkt, Gott behütet dich heute. Schauen wir uns wieder unseren Pilger an. Er weiß, Gott wird mit ihm in jeder Situation sein. Er wird ihm helfen. Er wird ihn unterstützen. Er ist an seiner Seite. Und er wird ihn auch in jeder Lage behüten, wo Freunde ihn enttäuschen und verlassen. Gott ist da. Gott sorgt sich in jeder Kleinigkeit um uns. Jesus sagt sogar, dass jedes Haar auf unserem Haupt gezählt ist. Und wir wissen, dass jeder Mensch jeden Tag so und so viele Haare verliert. Gott weiß es genau. Und in Vers 3 heißt es, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Vers 5 und Vers 6. Der Herr ist dein Schatten, das heißt dein Schutz über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Dem Mond schob man damals die Macht zu, Krankheiten zu verursachen. Und deshalb hat der Psalmist den Mond hier als eine negative Macht dargestellt, dass Gott uns beschützt vor der Sonne. Und die Sonne kann einem Menschen schaden. Man kann Sonnenstich kriegen oder auch sonst zu viel Sonne abbekommen. Gott schützt uns vor der Sonne und vor dem Mond. Das heißt, um jeden unserer Schritte sorgt sich Gott. Jede Gefahr, die auf uns zukommt, sei sie auch noch so klein oder auch noch so groß, sieht und kennt Gott. Für Gott ist nichts zu klein, um das er sich nicht kümmern würde. Und für Gott ist nichts zu groß, was er nicht in den Griff kriegen könnte. Wenn wir uns ihm ganz und gar anvertrauen, dann wird er uns durch jede Not, durch jede Schwierigkeit hindurchhelfen. Je mehr wir in vollkommener Abhängigkeit von Gott uns begeben, desto mehr kann geschehen. Das heißt, wir müssen loslassen. Das ist manchmal der schwierigste Schritt. Manchmal wollen wir gerne alles tun. Manchmal wollen wir die Kontrolle behalten. Manchmal wollen wir alles managen. Aber das ist nicht gut. Wir sollen Gott gleich mit einbeziehen, ihn gleich um Hilfe bitten. Nicht erst, wenn wir an das Ende unserer Möglichkeit kommen. Deshalb führt Gott uns manchmal an Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen, damit wir erkennen und erleben, dass wir selbst keinen Ausweg haben und nicht weiter wissen. Dass wir unsere Abhängigkeit von Gott umso mehr erkennen. Und je mehr wir diese Abhängigkeit von Gott bewusst erleben, desto mehr kann geschehen. Das ist gut so und das ist tröstlich. Das gibt uns immer wieder neuen Mut, zu wissen, in Gott habe ich Sicherheit. In Gott bin ich geborgen. Alexander der Große hatte einen treuen Feldherrn namens Parmenio. Auf ihn konnte er sich unbedingt verlassen. Als er einmal gefragt wurde, wie es ihm möglich sei, in Gefahr und Not so ruhig und sicher zu schlafen, gab er die kurze, aber prägnante Antwort: Parmenio wacht. Warum kann ein Kind getrost einschlafen? Die Mutter wacht. Vers 4 sagt: Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Gott wacht. Deshalb können wir allezeit ruhig sein, auch in der schwersten Not, auch in der höchsten Gefahr. Unser Herr sorgt sich Tag und Nacht um uns. Er braucht keine Pause. Hast du nicht auch schon einmal die Erfahrung gemacht, dass du übermüdet Auto fährst und dir die Augen zufallen wollen? Oder nach einer anstrengenden Woche kämpfst du im Gottesdienst mit dem Schlaf? Nein, Gott ist immer aufmerksam. Er ist zu jeder Zeit mit voller Konzentration da, um uns zu helfen. In Jesaja 49, Vers 15 heißt es: Sollte auch eine Mutter ihres Kindleins vergessen, so will doch ich dich nicht vergessen. Jawohl, Gott zum Freund zu haben, ist tröstlicher als aller Welt Freundschaften zu besitzen. Gott behütet uns heute, in jeder Lage, zu jeder Zeit. Seiner Hilfe sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst dich Gott anvertrauen, mit jedem Problem, das du hast. Jetzt, hier und heute. Und du darfst Gott alles so sagen, was du auf dem Herzen hast, denn Gott weiß sowieso schon alles. Vor ihm kannst du nichts verheimlichen. Aber Gott freut sich, wenn wir uns mit unserem Problem an ihn wenden, wenn wir ihn bitten, uns zu helfen. Wenn wir ihm vertrauen und wenn wir uns an ihn wenden, zeigt es unser Vertrauen zu ihm, dass wir glauben und wissen, Gott kann und Gott wird helfen. Du kannst dich in Gott ganz fallen lassen. Und wenn du einmal fällst, fällst du nie tiefer als in seine Hand. Das war der erste Punkt. Gott ist bei uns in der Vergangenheit. Zweitens, Gott führt uns in der Gegenwart. Und das dritte ist, Gott wird dich auch morgen behüten. Wenden wir uns wieder unsere Pilger zu. Er hat Gottes Handeln in der Vergangenheit erlebt. Er weiß, Gott behütet ihn auch in der Gegenwart. Und als er so über die Zukunft nachdenkt, trifft er Freunde und Bekannte. Und die haben wie er das Ziel Jerusalem. Und sie rufen ihm die Verse 7 und 8 unseres Psalmes zu. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das ist nicht nur ein frommer Wunsch, sondern ist eine feste Zusage für die Zukunft. In der Elberfelder Übersetzung heißt es nämlich hier: Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil.
Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und Eingang behüten von nun an bis in Ewigkeit. Spurgeon sagte einmal, lass den morgigen Tag sein, was er will. Unser Gott ist auch ein Gott des morgigen Tages. Entscheidend ist nicht, was geschieht. Entscheidend ist nicht, wie groß und wie schwerwiegend die Dinge und die Probleme und die Sorgen und die Trübsal sein wird, auf die wir zusteuern. Entscheidend ist, dass Gott da ist. Und Gott ist größer als jedes Problem und als jede Trübsal. Deshalb können wir so ruhig in die Zukunft gehen, denn wir wissen, Gott wird uns auch ganz gewiss morgen führen und behüten. Seine Hilfe wird uns zur rechten Zeit erreichen. Gott ist noch nie zu spät gekommen. Manchmal haben wir den Eindruck, es wäre schon zu spät. Aber es ist nicht zu spät. Als Jesu Freund Lazarus krank war, haben die Schwestern Maria und Martha zu ihm geschickt und haben ihm die Botschaft ausrichten lassen, dein Freund, den du lieb hast, ist krank. Und natürlich war da zwischen den Zeilen die Botschaft, komm bitte schnell und mach ihn gesund. Denn die wussten, Jesus hat so viele Menschen gesund gemacht. Und jetzt hofften sie und glaubten, er würde auch seinen Freund Lazarus, ihren Bruder, gesund machen. Und Jesus kam nicht. Mehrere Tage. Und als er kam, war Lazarus schon 4 Tage gestorben. Und Maria und Martha haben beide den gleichen Satz gesagt. Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Für sie kam Jesus zu spät. Aber er kam nicht zu spät. Denn er wusste, was er tun würde. Er wusste, dass er Lazarus wieder auferwecken würde. Deswegen, wenn du denkst, alles ist aus, Gott hat nichts getan, Gott hat nicht eingegriffen, Gott ist zu spät gekommen. Nein, Gott kommt nie zu spät. Wir können uns mit allem, was wir haben, ihm anvertrauen. Wir malen uns oftmals in den kräftigsten Farben aus, was uns alles zustoßen könnte. Aber die Erfahrung zeigt, dass das meiste, was wir befürchten, gar nicht wirklich eintritt. Wir können ganz sicher sein. Wir können uns Gott ganz anvertrauen, denn das, was uns wirklich trifft, wird uns nur näher zu ihm bringen. Es ist so, dass Not immer Menschen zur Entscheidung bringt. Entweder wird die Not uns näher zu Gott bringen oder wird uns mehr von Gott entfernen. Viele Menschen haben durch die Not zu Gott gefunden, weil sie gemerkt haben, ich brauche jemanden, wo ich Hilfe habe, wo ich einen Halt habe. Und sie haben Gott, ihr Leben Gott gegeben. Aber es gibt auch Menschen, die durch die Not sich von Gott abgewandt haben. Die gesagt haben, naja, Gott hat mir nicht geholfen, ich habe nichts gesehen, ich glaube nicht mehr an Gott. Wie kann Gott das zulassen? Wenn wir uns Gott anvertrauen, dann wird die Not uns näher zu Gott bringen. Wir werden durch die Not fester an ihm festhalten. Es wird uns im Glauben stärken. Jesus sagt in Johannes, keine Macht kann uns aus seiner Hand reißen. Warum nicht? Weil Gott allmächtig ist. Wenn wir in seiner Hand sind und uns entscheiden, in seiner Hand zu bleiben, dann kann uns niemand von Gott trennen. Und Paulus sagt, weder Mächte noch Gewaltiges, noch Zukünftiges, noch Gegenwärtiges kann uns von Gottes Liebe trennen. Möchtest du nicht auch diesen inneren Frieden, die Geborgenheit in Gott haben? Gott wird dir helfen. Wichtig ist, dass wir uns Gott ganz anvertrauen. Und wir wissen, dass in der letzten Zeit, in der Zukunft, noch mehr, noch größere Schwierigkeiten auf uns zukommen werden. Wir wissen, dass die Trübsalzeit in der Endzeit eine schwierige Zeit wird. Aber wir müssen keine Angst haben, weil wir wissen, Gott geht mit uns. Weil wir wissen, dass Gott auch etwas tut. Das Problem ist oftmals, dass wir gerne die Kontrolle über unser Leben haben. Dass wir die Kontrolle haben über unsere Finanzen, über unsere Gesundheit, über unser Lebensstil, unsere Freunde, unsere sozialen Kontakte. Aber es ist so, dass wenn wir in die Endzeit hineinkommen, Gott möchte, dass wir die Kontrolle an ihn abgeben. Dass wir nicht mehr auf uns verlassen,
weil wir so gut vorgesorgt haben, weil wir so tolle Kerle sind, sondern wir werden durch die Endzeit nur hindurchkommen, wenn wir uns ganz hundertprozentig auf Gott verlassen. Und wenn wir dann beten werden, unser täglich Brot gib uns heute, dann bedeutet das, dass wir auch tatsächlich das so meinen, dass wir von Gott abhängig sind, dass wir auch was zu essen haben, wie Elia am Bach Krit. Gott hat die Raben geschickt, ihn zu versorgen. Hätte Gott die Raben nicht geschickt, dann hätte er nichts zu essen gehabt. Das heißt, er hat gegessen, nicht durch seine Vorsorge, nicht durch seine Kraft und durch seine Klugheit, sondern durch Gottes Gnade. Und so wird es bei uns in der Endzeit auch sein. Deswegen lasst uns jetzt schon das Vertrauen zu Gott üben, daran wachsen, dass wir Gott vertrauen, auch wenn wir die Kontrolle nicht mehr haben über unser Leben. Dass wir Gott die Kontrolle abgeben. Und das heißt Gott vertrauen, die Kontrolle über unser Leben Gott. Das heißt eigentlich, wenn ein Mensch dich bekehrt, wenn ein Mensch sein Leben Gott übergibt, dann heißt es, dass er die Kontrolle über sein Leben Gott übergibt. Und das heißt aber auch, dass wir nicht sie selbst wieder übernehmen für uns, sondern dass wir in allen Dingen Gott fragen. Jesus hat jeden Tag, jeden Morgen mit Gott im Gebet verbracht und hat Gott gefragt, was Gottes Plan für ihn für diesen Tag ist. So sollten wir auch mehr von Gott abhängig sein. Dass wir uns von ihm führen lassen, dass seine Pläne für unser Leben gelten. Dass wir uns ihm ganz anvertrauen. Wir haben gesehen, Gott war mit seinem Volk, mit jedem einzelnen seiner Kinder und auch mit mir persönlich in der Vergangenheit. Wir haben Erfahrungen mit Gott gemacht, die unseren Glauben stärken. Und das gibt mir die Kraft, mich Gott heute ganz anzuvertrauen. Ich weiß, Gott kann mir helfen. Gott wird mir heute helfen. Und er schenkt mir den wahren inneren Frieden. Und diesen Frieden kann nur Gott geben. Die Menschen dieser Welt können nur glücklich sein, nur Frieden haben, wenn die äußeren Umstände passen. Aber wenn es mal irgendwas schief geht, dann ist dieser Friede, dieses Glück sofort wieder zersprungen. Bei Gott können wir den Frieden haben. Der Daniel hatte in der Löwengrube seinen Frieden mit Gott, weil er wusste, dass er unschuldig ist und dass Gott bei ihm ist. Und er hat gesehen, wie die Engel den Löwen in Rachen zugehalten haben. Und so hat er seinen Frieden mit Gott gehabt. Egal, wo wir sind, in welcher Situation wir sind. Und schlimmer als Löwengrube kann es nicht werden. Wir dürfen unseren Frieden in Gott haben. Darum kann ich auch getrost in die Zukunft gehen, weil ich weiß, Gott ist mit mir. Dieses Vertrauen und diese Geborgenheit wünsche ich dir, liebe Schwester, lieber Bruder. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Wir wollen zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Hüter Israels bist. Du hast dein Volk von jeher geführt, bewahrt. Du hast es mit starker Hand aus Ägypten geführt. Du hast deine Feinde besiegt. Herr, wir wissen und sehen, dass du auch Satan und die Sünde und das Böse besiegt hast. Herr, aber auch Dank, dass wir sehen dürfen, dass du auch uns persönlich in der Vergangenheit geführt hast. Hab Dank, dass wir dich erkennen durften, dass wir Erfahrungen mit dir machen dürfen, die unseren Glauben an dich stärken. Herr, vergib, wenn wir manchmal die Dinge wieder vergessen, wie du uns wunderbar geführt hast. Dass wir vergessen, wie du uns geholfen hast, uns geschützt hast. Herr, wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du jetzt, heute bei uns bist, bei mir bist. Herr, wir möchten unser Leben dir ganz anvertrauen. Wir möchten dich bitten, dass du uns führst, dass du uns deinen inneren Frieden schenkst, den nur du geben kannst, der höher ist als alle Vernunft dieser Welt. Und wir bitten dich, dass du auch in Zukunft bei uns sein möchtest. Herr, wir gehen in unsichere Zeiten hinein, aber wir gehen hinein mit der Gewissheit, dass du mit uns gehst, dass du der Hüter Israels bist und dass du nicht schlummerst und nicht schläfst. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du die Kontrolle haben wirst, dass du uns schützt, dass du bei uns bist und dass wir mit dir am Ende den Sieg haben werden. Ja, so schenkt uns Vertrauen in deine Macht und deine Führung. Geh du mit uns und hab du Dank. In Jesu Namen. Amen.